Deutschlandfunk Marktplatz.
Tomaten sind absolut mein Lieblingsgemüse. Roh oder gekocht oder getrocknet oder eingelegt. Ich finde Tomaten super. Und was ich an Tomaten besonders toll finde, ist, dass ich irgendwann mal gehört habe, dass man beim Verdauen mehr Kalorien verbraucht, als die Tomaten liefern. Das Einzige, was ich nicht mag, ist Tomatensaft.
Ich liebe Tomaten und eigentlich auch so gut wie alle und auch in jeglicher Form. Also ich mache gerne Soßen draus, aber natürlich auch sehr gerne Salate. Aber man hat schon das Gefühl, dass man nicht so richtig gute Tomaten in Deutschland bekommt, oftmals.
Im Prinzip ist es dasselbe wie mit Cannabis, konnte man über die Tomaten beobachten, dass in den letzten 20, 30 Jahren diese ganzen Hollandzüchtungen den Geschmack vergessen haben machen lassen. Wenn man selber anbaut, dann hat man auch Tomatengeschmack, wenn man eben Glück hat und nicht jetzt von Braunfäule befallen war oder so. Weil Supermarkttomaten, egal ob die jetzt aus Rheinland oder aus Spanien kommen, da schmeckt nichts nach Tomaten.
Ich esse gerne Tomaten, ja. Ich tue in allen Gerichten. Lieber frisch als Dose.
Am leckersten sind natürlich die selbst angebauten.
Guten Morgen, hier ist Kerstin Ruskowski. Herzlich willkommen. Ja, wie Sie sich jetzt vermutlich schon vorstellen können, geht es bei uns heute um Tomaten, denn die sind das absolute Lieblingsgemüse der Deutschen. Jede und jeder von uns verspeist jedes Jahr im Schnitt fast 30 Kilo Tomaten. Nicht nur pur auf dem Brot oder im Salat, sondern oft auch in Form von Soße oder Ketchup. Dabei kommen die Tomaten, die wir essen, oft nicht aus Deutschland, sondern aus den Niederlanden oder aus Belgien, oft auch aus Spanien, Italien oder Marokko und in Form von Tomatenmark oder Passata sogar oft aus China. Dort sind die Löhne niedrig, die Vorschriften laxer und die Gewinnmargen für ProduzentInnen damit groß. Leckere Diva, Tomaten essen und selber anbauen. Das ist heute das Thema im Marktplatz. Und darin wollen wir uns nicht nur mit unserer Liebe zu Tomaten beschäftigen, sondern auch mit Problemen und mit Lösungsansätzen. Worauf kann ich beim Kauf von Tomaten und Tomatenprodukten achten? Wie nachhaltig ist es, das ganze Jahr über Tomaten zu essen? Warum schmecken sie manchmal nach nichts? Wie viele Sorten gibt es eigentlich und warum kennen wir davon nur wenige? Und wie immer wollen wir auch wissen, welche Fragen und Erfahrungen Sie zum Thema Tomaten haben.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Und um Ihre Anrufe und Mails fachgerecht beantworten zu können, habe ich mir ein paar Expertinnen und einen Experten zum Thema Tomaten eingeladen. Mit dabei ist Elke Pawelczyk, Professorin für Produktqualität pflanzlicher Erzeugnisse, zuletzt an der Uni Göttingen, inzwischen im Ruhestand. Guten Tag, schön, dass Sie dabei sind.
Ja, guten Morgen.
Morgen. Aus Frankfurt ist uns Katja Tölle zugeschaltet. Sie ist die stellvertretende Chefredakteurin der Zeitschrift Ökotest. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Ruskowski.
Und in Elmenhorst sitzt Tim Unverhau, der zusammen mit seinem Bruder Lutz den Kleverhof betreibt. Das ist ein Biobauernhof in Elmenhorst in Schleswig-Holstein. Moin.
Moin, moin.
Frau Pawelczyk, wir waren gerade in der kleinen Umfrage schon so ein bisschen beim Thema. Da waren Menschen dabei, die finden, dass Tomaten, die man in Deutschland im Supermarkt kaufen kann, oft nach nichts schmecken. Ist das auch Ihre Erfahrung?
Ja, durchaus. Wobei man natürlich hier immer berücksichtigen muss, wo kommen die Tomaten her, zu welchem Zeitpunkt wurden sie geerntet und wie lange und unter welchen Bedingungen sind sie transportiert oder auch gelagert worden. Mhm. Da liegen ja immer mehrere Tage dazwischen. Ansonsten ist es in der Tat so, ich glaube, das ist in einem Wortbeitrag auch angeklungen, dass in der Züchtung ja lange nicht auf den Geschmack als Züchtungsziel geachtet wurde, sondern da standen Ertrag, Fruchtgröße, aber auch Krankheitsresistenz und Transportfähigkeit im Vordergrund. Und das macht sich dann beim jetzigen Angebot ebenfalls bemerkbar.
Was würden Sie denn sagen? Sie haben ja gesagt, es kommt ein bisschen drauf an, wo die Tomaten herkommen. Wo kommen die leckersten Tomaten her? Also wenn ich viel Geschmack haben will, worauf kann ich achten beim Einkauf?
Ja, ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, aus dem eigenen Garten oder vom eigenen Balkon. Mhm. Aber Sie sollten schon möglichst regional angebaut sein und also keinen langen keinen langen Transportweg haben. Denn das ist wirklich ein Knackpunkt auch beim Geschmack, nämlich der Zeitpunkt oder die Zeitdauer zwischen Ernte und Verzehr.
Gibt es da so ein Maximum, wo Sie sagen würden, wenn die 1-2 Tage liegen, ist noch okay, aber ab dem 3. Tag verlieren die dann ihren Geschmack?
Es kommt drauf an, unter welchen Bedingungen. Also wenn Sie die mehrere Tage bei Raumtemperatur lagern und Sie haben auch zuvor nur einen kurzen Transportweg, dann ist das okay. Aber wenn man sie also länger lagert, über mehrere Tage, also vielleicht schon fast eine Woche, dann nimmt der Geschmack natürlich immer mehr ab. Denn die Tomate ist ja kein lebloses Objekt, sondern sie ist ein physiologisch aktiver Körper. Und da finden also viele Abbauprozesse auch in der Tomate statt.
Auch nach der Ernte noch?
Auch nach der Ernte, ja. Mhm. Ja.
Sie haben ja lange Jahre am Departement für Nutzpflanzenwissenschaften der Uni Göttingen geforscht und da unter anderem eine Studie gemacht zu der oft diskutierten Frage, ob Tomaten ihren Geschmack verlieren, wenn man sie im Kühlschrank lagert. Was ist denn dabei rausgekommen?
Ja, diese Frage hat uns also auch umgetrieben und wir haben einen Versuch gemacht, in dem wir also Tomaten reif geerntet haben und dann einen Transportweg simuliert haben. Mhm. Also die Tomaten werden geerntet, kommen dann zu einem Großhändler und der verteilt sie dann zu den Supermärkten. Und dann haben wir die Tomaten nochmal unter Haushaltsbedingungen gelagert, entweder 4 Tage bei 7 Grad im Kühlschrank oder aber 20 Grad bei Raumtemperatur und dann eben die Tomaten auf verschiedene Inhaltsstoffe untersucht, einschließlich sensorisch geprüft, also durch ein geschultes sogenanntes Panel.
Und also sensorisch heißt, wie sich die Tomate anfühlt.
Ja, also Sensorik umfasst im Prinzip alles, was wir mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen können, also Geruch, Geschmack, Festigkeit, Mundgefühl, also ob die Tomate mehlig ist oder eher saftig. Also das wurde alles erfasst. Und dann haben wir eigentlich festgestellt, dass es gar keinen Unterschied machte bei diesen Tomaten, ob sie bei 7 Grad im Kühlschrank oder 4 Tage bei Raumtemperatur von etwa 20 Grad gelagert wurden. Sondern die Unterschiede betrafen dann eher die Sorteneigenschaften, die wir da untersucht haben. Ich muss aber dazu sagen, wir haben eben wirklich reif geerntete Tomaten verwendet. Mhm. Und es ist nicht immer ganz klar, ob die Tomaten, die wir im Supermarkt bekommen, auch alle zum Zeitpunkt der Vollreife geerntet wurden oder vielleicht auch schon etwas früher, um möglichst Transportverluste zu vermeiden.
Mhm. Was wäre denn ein Grund, Tomaten im Kühlschrank zu lagern? Ja, wahrscheinlich die Haltbarkeit, ne? Da macht es dann doch einen Unterschied.
Ja, die Haltbarkeit, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, dass durch diese Kühlschranklagerung ja doch Aromastoffe auch verloren gehen können und damit also auch der Geschmack. Und vielleicht ist es gar nicht immer notwendig, Tomaten wirklich in den Kühlschrank zu lagern. Denn vielleicht ist es auch besser, einfach beim Einkauf etwas stärker darauf zu achten, wann möchte ich denn die Tomaten verzehren und dann auch entsprechend zu diesem Zeitpunkt sie einkaufen. Und die Tomaten sind durchaus mehrere Tage bei Raumtemperatur, die ja so zwischen 20 und 22 Grad liegt, ohne weiteres haltbar.
Auch wenn sie reif geerntet wurden?
Auch wenn sie reif geerntet werden, ja. Denn wenn sie eine feste Schale haben, eine Fruchtschale, dann ist das ohne weiteres möglich. Wir haben ja sogar das Gegenteil, ist der Fall, wenn wir Tomaten im Kühlschrank lagern. Dann laufen da auch Abbauprozesse statt, gerade auch im Schalenbereich. Und dann nimmt teilweise auch die Schalenfestigkeit ab. Das heißt, wenn man also Tomaten mehrere Tage im Kühlschrank lagert, dann kann es durchaus passieren, dass die Tomate sich hinterher eher weich und matschig anfühlt. Und ist das Ergebnis von Abbauprozessen.
Also ich höre daraus, Sie lagern Ihre Tomaten nicht im Kühlschrank und essen die relativ schnell.
Genau.
Herr Unverhau, in der Umfrage waren ja auch ein paar Menschen dabei, die selbst Tomaten anbauen und die natürlich am leckersten finden. Aber es fiel auch das Stichwort Braunfäule und überhaupt gilt die Tomate ja auch so ein bisschen als Diva. Würden Sie das so unterschreiben, dass die Tomate eine Diva ist?
Ja, absolut. Das liegt an der Form- und Farbenvielfalt. Es gibt ja keine Farbe bei der Tomate, die wir nicht kennen. Es gibt gestreifte, geflammte und wir züchten gerade eine karierte Tomate. Die Vielfalt macht das, ne?
Mhm. Aber ich denke, bei Diva auch immer an schwer im Umgang. Also ist es schwer, Tomaten anzubauen? Oder würden Sie sagen, wenn man sonst keine Ahnung von Anbau hat, dann kann man gut mit Tomaten starten?
Nein, kann jeder selbst gerne probieren. Aber es ist schon richtig, die Tomate ist eins der schwierigsten anzubauenden Gemüse im Hobbygarten.
Haben Sie denn vielleicht einen Tipp für jemanden, der zum ersten Mal Tomaten selber anbauen will? Wie kann man sich da das Leben leichter machen?
Ganz leicht. Man braucht eigentlich nur eine sonnige Hauswand. Und da würde ich sie an die Hauswand direkt dran setzen und dann schaffen das die Tomaten auch über ein kühleres Jahr.
Mhm. Weil die Hauswand einfach auch noch so ein bisschen Wärme abstrahlt.
Die strahlt abends Wärme ab, die Tomaten können besser abtrocknen und werden nicht komplett nass. So richtig im Freien würde ich nicht auspflanzen. Es sei denn, Sie haben da oben noch ein Dach drüber. Das geht auch. Mhm. Luftig ist auch immer gut. Also keine Seitenwände und vorne offen lassen am besten. Ne? Mhm. Die brauchen wir auch ein bisschen Luft, damit sie schnell abtrocknen kann.
Ich oute mich jetzt mal als nicht besonders erfolgreich bisher im Tomatenanbau. Ich habe aber auch nur einen Balkon. Macht das einen Unterschied, ob ich einen Garten habe oder einen Balkon? Also weil Balkon ist ja zumindest nah an der Hauswand, ist ja dann schon mal ein Pluspunkt.
Ja, und ein weiterer Pluspunkt ist, die Balkone sind immer gen Süden ausgerichtet, also in die Sonne.
Wenn man Glück hat, ja.
Eigentlich schon.
In Köln ist es manchmal anders, aber ja.
Okay, also auf dem Balkon haben Sie definitiv keinen Erfolg, aber auf den sonnigen Balkonen, da ist es überhaupt kein Problem. Achten Sie dabei auf die Größe, das sind meistens Topftomaten, die Sie da hinstellen und der Topf braucht ja schon einen halben Meter und dann sollten Sie Tomaten nehmen, die unter 2,20 sind, unter 2 Meter wachsen, so mittelgroße. Passen da am besten. Oder Buschtomaten.
Okay, und in so einen 1-Meter-Topf würde ich auch nur eine Tomatenpflanze reinsetzen? Oder wie viel Platz brauchen die?
Also eine Tomatenpflanze, das hängt immer von der Sorte ab. Wir haben Sorten, die brauchen, die können auch mit einem kleinen Topf von 10 cm Durchmesser wachsen. Es gibt, die meisten wachsen aber doch in größeren Topfen. Also wir sagen so 15 bis 20 Liter ist immer optimal für so eine Buschtomate, für so eine normale oder für so eine Stabtomate.
Mhm. Und wahrscheinlich macht es ja auch ein bisschen einen Unterschied, ob ich die Tomate aus dem Samen selber ziehe, also wirklich von Grund auf, oder ob ich schon so eine vorgezogene Pflanze kaufe, oder? Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht einfacher ist.
Einfacher ist immer, Sie kaufen sich eine Jungpflanze, klar, aber die schönen Sorten, die gibt es ja nicht überall. Und da holt man sich dann am besten Saatgut. Das kann man überall online kaufen. Und da gibt es halt die interessanten Sorten. Und,
oder auch und nicht online, oder? Auch bei einem Bauern vor Ort, so wie bei Ihnen im
kann man auch.
Laden, oder?
Ja. Selbstverständlich, ja, genau. Da haben wir halt die interessanten Sorten, die bunten Sorten, die ja doch eher selten sind. Mhm. Und das aus dem Saatkorn zu ziehen, ist gar nicht schwierig. Wichtig ist, dass wir die Wärme haben. Wir brauchen halt die optimale Keimtemperatur ist 29 Grad. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber so zwischen 24 und 26 Grad so ungefähr, das sollte schon da sein. Und dann halt ein bisschen Feuchtigkeit. Die Erde muss mal feucht sein, muss locker sein. Und dann Geduld. Ne? Mhm. Eine Woche.
Ein gutes Stichwort.
Die meisten keimen innerhalb von einer Woche, aber es gibt auch welche, die brauchen eben länger, 2-3 Wochen zum Keimen. Und dann werden die in einen kleinen Topf vorgezogen, in so einem 8x8 Zentimeter Topf werden die vorgezogen, bis sie so eine gewisse Größe haben. Und dann können wir sie in einen großen Topf pflanzen. Das wird ausgesät, wird immer im März.
Immer im März, tatsächlich schon nach, also in den Topf, in den Anzuchttopf oder nach draußen?
Nein, in die Saatschale.
Ah,
in die Saatschale und die stellen Sie dann ans Fenster, wo Licht ist und wo Wärme ist.
Aber ja drinnen dann erstmal?
Drinnen, ja, klar. Nach draußen dürfen Sie erst nach dem Frost, das sind Tropenpflanzen, die sind sehr frostempfindlich.
Das heißt jetzt demnächst, ne? Man sagt doch immer so nach den Eisheiligen Mitte Mai?
Genau,
also ist jetzt
nach den Eisheiligen. Die Nachttemperaturen beobachten, wenn wir haben ja eine gute Wettervorhersage mittlerweile, da kann man schon sehen, was in der Woche passiert.
Warm gerade,
ja. Und wenn wir jetzt Nachttemperaturen über 6-7 Grad haben, dann können die auch raus.
Dann kann da nichts mehr passieren.
Nein, dann kann da nichts mehr passieren.
Wunderbar. Frau Tölle, die Zeitschrift Ökotest, die beschäftigt sich ja weniger mit den frischen Tomaten und mehr mit verarbeiteten Tomatenprodukten, also Dosentomaten, Sugo oder Passata. Was man halt so im Supermarkt kaufen kann. Und die muten ja oft italienisch an, von der Verpackung her, ne? So rot, weiß, grün. Aber die Tomaten darin kommen ja tatsächlich sehr oft aus China. Warum? Und wie kann das wirtschaftlich sinnvoll sein, die so weit zu transportieren?
Also warum? Erstmal ist es ganz einfach, weil es erlaubt ist. Ne? Also Hersteller dürfen in der EU mit italienisch wirkenden Verpackungen werben, wenn in den Verpackungen letztlich keine einzige italienische, sondern nur chinesische Tomaten stecken. Ne? Man muss dazu sagen, das ist seltener geworden, dass Hersteller das wirklich machen, weil sie bis vor 2 Jahren durften sie das sogar noch, ohne dann überhaupt irgendwo einen Hinweis drauf zu drucken, dass die Tomaten nicht italienisch sind. Das hat sich jetzt eben geändert. Jetzt gibt es eine neue EU-Verordnung und demnach müssen die Hersteller jetzt zumindest diese Nicht-Angaben, das ist ein bisschen absurd. Die müssen also diese Angabe, dass die Tomaten nicht aus Italien kommen, müssen sie auf die Verpackungen drucken. Und das verstecken sie dann meist irgendwo im Kleingedruckten. Aber das reicht, dass sie eigentlich aus China kommen.
Aber dann weiß ich immer noch nicht, wo sie eigentlich herkommen, weil es steht nur drauf, sie kommen nicht aus Italien. Im
genau, also das reicht. Ne? Okay. Also, oder nicht EU oder sowas schreiben die dann drauf. Ne? Dass sie eigentlich aus China kommen, muss kein Hersteller angeben. Und solange das so ist, werden wir natürlich auch weiter chinesische Tomaten essen, ohne das überhaupt zu merken. Ja.
Und bei so weiterverarbeiteten Produkten wie Ketchup ist es, da muss es wahrscheinlich dann irgendwann gar nicht mehr draufstehen. Ne? Wo ist da die Grenze, wo Hersteller das noch draufschreiben müssen in irgendeiner Form und wo nicht?
Ja, da geht es um die Primärzutaten. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Also das ist entweder ist es eben die mehr als 50% oder es ist eben das, was ausschlaggebend ist. Ne? Also bei einer Salami-Pizza zum Beispiel wäre es auch Salami, obwohl es natürlich weniger als 50% ausmacht. Ja.
Also wenn ich ins Ketchup genug Zucker reinmache, dann muss ich nicht mehr erzählen, wo die Tomaten herkamen.
So ungefähr. Da ist es sowieso schwierig, weil sie werben dann vielleicht vorne mit italienischen Farben und schreiben dann hinten drauf nicht EU. Aber das kann natürlich dann, man weiß ja gar nicht, ob es jetzt um die Tomaten geht oder um den Zucker. Der Zucker kann natürlich auch nicht aus der EU stammen. Also da sind die Angaben, die Hersteller da machen müssen, die sind einfach nicht, also aus unserer Sicht einfach nicht gut genug gekennzeichnet. Ja.
Mhm. Ich habe eine Reportage gesehen zum Thema Tomaten, verarbeitete Tomaten und diese Produktion, Anbau in China. Und da ging es auch darum, dass die verarbeiteten Dosentomaten zum Beispiel dann oft in Italien nochmal weiterverarbeitet werden. Also dass man da irgendwie Salz dran macht und es nochmal neu verpackt. Und das macht dann nochmal einen Unterschied auch für die Verpackung, oder?
Ja, also die importierten Tomaten aus China, die verarbeitet Italien weiter. Italien ist einer der größten Abnehmer der chinesischen Tomaten. Das in der Branche heißt dieses ein bisschen salzen und ein bisschen Wasser reinmachen und dann vielleicht noch eine neue Verpackung drum machen. Das heißt dann ein bisschen euphemistisch Veredelung. Ja. Mhm. Und die verkaufen die Italiener dann in der ganzen Welt, außer bei sich selbst interessanterweise in Italien. Denn in Italien gibt es ein echtes Kennzeichnungsgebot. In Italien muss auf der Verpackung stehen, dass die Tomaten aus China kommen, wenn sie aus China kommen, und chinesische Tomaten verkaufen sich halt in Italien nicht gut, ne? Und deswegen verkaufen die Italiener die dann im Rest der Welt.
Also zum Beispiel auch bei uns in Deutschland. Also wenn ich hier in den Supermarkt gehe, dann kann das durchaus sein, dass die Italiener da noch ein bisschen Salz reingestreut haben, aber die Tomaten kamen eigentlich mal aus China.
Das kann durchaus sein, ja. Und am größten ist die Gefahr bei Verpackungen, die neutral aussehen, also die gar nicht italienisch anmuten. Mhm. Weil da müssen die Hersteller einfach überhaupt keine Angabe drauf drucken. Und da kann man dann schon so ein bisschen, also wenn eine Verpackung wirklich neutral aussieht und gerade es sich vielleicht noch um ein stark verarbeitetes Tomatenprodukt handelt, wie eben Ketchup oder Grillsoßen, da muss man fast schon, also zumindest mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von ausgehen, dass da auch Tomaten drin verarbeitet wurden, die aus China stammen. Weil China ist einfach der größte Produzent von Tomaten weltweit. Ne? Das vergisst man immer. Man denkt immer, das wären die Italiener. Aber die Chinesen produzieren 10-mal so viele Tomaten wie die Italiener.
Ja, mehr als ein Drittel der Weltproduktion, habe ich nachgelesen. Das hat mich dann doch auch überrascht. Haben Sie denn einen Tipp, wie man erkennen kann, an so einer Dose oder einem Tetrapack, wo die Tomaten herkommen? Wenn man jetzt sagt, ich möchte nicht, dass die aus China sind, weil der Weg so weit ist, also heißt ja auch nicht unbedingt, dass die schlechter schmecken.
Nee, um den Geschmack geht es natürlich nicht. Es geht da einfach natürlich um menschenrechtliche Fragen einfach und es geht um ökologische Fragen, genau. Aber wenn Sie erkennen wollen, ob die Tomaten in der Verpackung, ob die italienisch sind, dann gibt es so Angaben wie 100% italienische Tomaten oder aus italienischer Landwirtschaft. Wenn sowas auf der Verpackung steht, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass das auch stimmt, das wird überprüft. Ganz besonders, wenn dann GGA dabei steht, ne, also diese geografisch geschützte Angabe. Wenn da nur ein italienisches Fähnchen prangt oder die Verpackung halt irgendwie italienisch aussieht, sage ich jetzt mal, da muss man schon das Kleingedruckte lesen. Und wenn dann da so eine Angabe steht wie nicht EU, dann sollte einen das zumindest mal stutzig machen. Ne?
Mhm. Aber zumindest gibt es jetzt halt eine Angabe, die draufstehen muss seit dieser neuen EU-Verordnung.
Genau, immerhin. Mhm. Ja. Und ich glaube, es hat auch tatsächlich ein bisschen was gebracht. Also unsere Tests zeigen schon, dass das seltener geworden ist, dass Hersteller mit italienisch wirkenden Verpackungen werben und die Tomaten aber eigentlich aus China kommen. Mhm.
Leckere Diva, Tomaten essen und selber anbauen, das ist heute unser Thema. Mit dabei sind Tim Unverhaar, Biobauer aus Elmenhorst, Katja Tölle, stellvertretende Chefredakteurin der Zeitschrift Ökotest und Elke Pawelczyk, Professorin für Nutzpflanzenwissenschaften, zuletzt tätig an der Uni Göttingen. Schön, dass Sie alle dabei sind. Ich persönlich esse ja auch ganz gerne Tomaten, vielleicht keine 28,2 Kilo im Jahr wie der oder die Durchschnittsdeutsche, aber schon so einige Kilo, glaube ich. Und ich habe im Vorfeld der Sendung mal überlegt, was mein Lieblingsgericht mit Tomaten ist. Und da habe ich festgestellt, dass ich vor allem mit frischen Tomaten meistens dann doch ziemlich unkreativ bin. Die esse ich im Salat oder zusammen mit Mozzarella und Basilikum, Klassiker oder auch einfach so. Aber so ein richtiges Gericht, bei dem die Tomaten im Mittelpunkt stehen und was mal ein bisschen raffinierter wäre, das ist mir irgendwie nicht eingefallen. Also habe ich mir Hilfe gesucht und zwar bei Michael Scherz. Der ist Koch und betreibt in Köln das Restaurant Gasthaus Scherz. Und bei ihm habe ich ein paar interessante Tipps mitgenommen, auch wenn er vermeintlich nur einen Tomatensalat gezaubert hat.
So, Lille. Wir machen was mit Tomaten heute. Und zwar, ich liebe Malfatti. Malfatti mit ein bisschen Spinat finde ich richtig gut. Und wir haben so eine witzige, bunte Auswahl an Tomaten.
In einer Holzkiste auf der Arbeitsplatte liegen Tomaten in verschiedenen Größen und Farben. Denn zu den Malfatti, das sind Teignocken nach italienischer Art, gibt es heute Tomatensalat.
Und zwar haben wir hier Coeur de Boeufs. Wir haben diese klassisch runden, gelben Tomaten oder diese Crème-Tomaten. Dann haben wir diese Green Zebra in drei verschiedenen Farben. Es gibt immer wieder andere Geschmäcker bei Tomaten, aber besten sind die halt tatsächlich, wenn du welche von hier holst, in einer schönen Qualität, weil die wachsen bei uns auch ohne Probleme überall.
Aber weil ich jetzt im Frühling wissen will, was man Tolles mit Tomaten machen kann, kommen die Tomaten in Michael Scherz' Kiste heute ausnahmsweise nicht vom Bauern aus dem Umland, sondern aus einem Gewächshaus in Holland.
Eine Tomate, die so schön cremig ist, wie jetzt diese Coeur de Boeuf, schneidet die in etwas ungleichmäßigere Würfel und nicht in so dünne Scheiben, weil so dünne Scheiben zergehen die im Mund immer so ein bisschen komisch. Und alles, was ein bisschen fester ist, ja, wie diese Cremesorten oder halt auch diese Green Zebra Tomaten, die generell sehr fest sind, ja, die können wir schön in Scheiben schneiden. Generell ist es eigentlich aber egal, wie du Tomaten schneidest.
Zu den Tomaten kommt noch ein bisschen kleingeschnittene Mini-Snack-Zitrone.
So.
Alternativ könnte man auch selbst eingelegte Salzzitronen nehmen oder einfach ein bisschen abgeriebene Zitronenschale. Und?
Rhabarber. Um dann noch so ein bisschen zusätzlich Push reinzugeben.
Der wird in ganz dünne Scheiben geschnitten. Plus ein bisschen getrocknete Tomaten, ganz fein geschnitten.
Jetzt machen wir ein bisschen Olivenöl drauf, Salz. Ein bisschen was von unserem weißen Balsamico. Ein bisschen was von dem Walnussessig. Jetzt habe ich noch ein bisschen einen Schluck von der glutenfreien Sojasauce reingemacht. Tomate und glutenfreie Sojasauce sind richtig gute Freunde. Und die hat dieses Umami-Thema, ja. Dieses, oh, wie geil, ja, dieses, oh, so ein bisschen Brühe-Thema im Mund, ja. Es ist genau das irgendwie, was den Tomaten fehlt, ja. Diese Sojasauce gibt dem Ganzen Wärme. Das ist wie beim Backen, wenn du irgendwo Vanille reinmachst oder Tonkabohne, dann gewinnt dieser Kuchen einfach Wärme, ja, irgendwie was Schönes. Und das kommt genauso bei dieser glutenfreien Sojasauce dann auch.
Ein bisschen Liebstöckel kommt auch noch dazu. Und dann wird der Tomatensalat geschwenkt, um alle Zutaten gut zu vermischen. Das Ganze lassen wir stehen und machen die Malfatti fertig. Die Masse wird mit zwei Löffeln zu Nocken abgedreht und dann in Salzwasser gekocht. Dann werden die Nocken kurz angebraten und dann reibt Michael Scherz noch einmal extra Parmesan drüber.
Käse kannst du nie genug haben.
und überbackt die Malfatti kurz unterm Grill.
So, jetzt kriegt das hier einmal mit ganz starker Oberhitze, kann man im Backofen dann auch praktisch in den obersten Schiene reinschieben und dann auch kurz überbacken.
Dann wird der Tomatensalat nochmal abgeschmeckt.
Und ich finde das schon sehr lecker. Bisschen Salz machen wir jetzt noch dran. Und wir machen auch etwas Zucker dazu. Jetzt haben wir vergessen, unser Laugamat zum Einsatz zu bringen.
Das sind knusprig frittierte Chilis in Öl. Die kommen jetzt auch noch auf den Tomatensalat. Plus ein bisschen frisch zerstoßener Pfeffer. Und dann kann angerichtet werden.
Ich würde sagen, wir nehmen einen großen Teller. So. Wir haben jetzt ein bisschen Kürbiskernöl. Das machen wir schon mal vorne ein bisschen drauf am Teller. Also wir machen das so ein bisschen bunt, drapiert.
Dann platziert Michael Scherz auf dem Tomatensalat drei Malfatti.
Man muss ja mal gucken, dass man ungerade Zahlen auf dem Teller anrichtet. Ne? Sieht immer schöner und eleganter aus.
Bisschen Kresse drüber.
Schön.
Ja, war wirklich ziemlich lecker, muss ich sagen. Ich durfte das Werk nämlich anschließend essen. Wir haben den ersten Hörer in der Leitung. Guten Morgen, Herr Krenz.
Ja, schönen guten Morgen. Krenz, Hammersdorf. Ich rufe aus dem Osterzgebirge an. Das heißt, bei 600 Meter Höhe ist bei uns mit dem Tomatenanbau immer recht spät. Wir essen aber sehr viel Tomaten. Ich denke mal so, die 30 Kilo schaffen wir auch frisch. Meine Frage ist, wenn ich Rispentomaten kaufe im Laden, dann sind die von oben bis unten rot. Bei mir zu Hause, wenn ich Rispentomaten anbaue, dann blühen die von oben nach unten, werden wachsen von oben nach unten und werden auch von oben nach unten rot. Das heißt,
also nicht alle gleichzeitig.
Ja, wie kriegen die das hin, dass die ganze Rispe gleichmäßig rot ist?
Ja, ich glaube, das ist eine Frage für Herrn Unverhau, oder? Da geht es um den Anbau.
Ja, genau. Das sind spezielle Sorten, die später reifen und länger brauchen zum Reifen. Dadurch wird die Rispe halt in einmal sozusagen reif. Ganz stimmt das nicht, weil am Stängel selber sind die doch ein bisschen früher reif als ganz an der Spitze. Meistens wird auch die letzte Tomate an der Spitze abgeschnitten. Das merken die Kunden gar nicht, aber die kommt dann noch zur Nachreifung in die runden Tomatenkissen.
Ah,
aber
das ist interessant.
Ansonsten sind sie Strauchtomaten. Ich würde die nicht anbauen. Das sind hartschalige Supermarkttomaten, sind innen wässrig. Da gibt es bessere, deutlich bessere.
Okay. Haben Sie einen Tipp vielleicht für Herrn Krenz, was er mal probieren kann, was gleichmäßig reif wird?
Es gibt so schöne alte Sorten, die früher in Peching oder in Magdeburg gezüchtet wurden. Da gibt es ganz, ganz tolle Sorten. Harzfeuer, Beimis, Erntesegen. Das sind auch schöne rote Salattomaten. Die reifen nicht so aus wie die Rispentomaten, sondern ganz normal. Sie pflücken die einzeln ab, wenn sie reif sind, und das schmeckt einfach besser.
Ja, ich hatte auch kein Problem. Ich habe auch kein Problem, wenn die unterschiedlich abreifen. Ich nehme dann immer einzelne Tomaten ab. Ne? Die anderen können weiter am Strauch hängen. Es war bloß die Frage, wenn ich die jetzt in der Packung kaufe und die sind alle gleich rot, ob die irgendwo behandelt sind, bestrahlt oder irgendwas. Aber wenn Sie sagen, das liegt an der Sorte und irgendwo technologisch, dann ist das auch okay. Habe ich kein Problem.
Es gibt auch eine Möglichkeit, das mit Ethylgas zu begasen. Das ist normales Reifegas, was die grünen Tomaten oder die grünen Früchte halt schneller reifen lässt. Das wird eher selten gemacht.
Okay, das würde man also jetzt nicht, auch zu Hause wahrscheinlich nicht machen, wenn man selber Tomaten anbaut.
Nein, wir haben ja, wenn wir spät in der Ernte sind und noch grüne Tomaten an der Pflanze haben, dann ist eine tolle Methode, wir legen sie in eine Kiste zwischen reifen Bananen und Äpfeln. Da gibt es halt dieses Ethylgas. Eine Zeitung drüber legen und dann sind die schnell reif, die Tomaten.
Ja, das ist ein guter Tipp. Hilft Ihnen das weiter, Herr Krenz?
Ich habe immer gedacht, man soll die Bananen von den Tomaten weghalten, damit die nicht so schnell pappig werden. Aber
wenn Sie gerade wollen, dass sie reifen, dann funktioniert es auch so.
Ich dachte, die Tomaten wirken auf die Bananen, aber dass die Bananen jetzt auf die Tomaten wirken, das habe ich nie gewusst. Okay.
Sehr gut.
Dankeschön.
Gerne. Tschüss. Schönen Tag noch. So, wir haben jetzt Herrn Verbonchu. Habe ich das richtig ausgesprochen? Mit der nächsten Frage.
Verbonchu.
Alles klar. Genau. Sie haben auch eine Frage zum Thema Tomaten. Schießen Sie los.
Nicht ganz eine Frage, sondern eher meine persönliche Erfahrung,
was
Tomaten angeht. Genau, weil wir bauen die auch an hier bei uns im kleinen Garten. Wir haben seit ein paar Jahren auch ein kleines Gewächshaus gebaut Und ich kann sagen, das ist ein Riesenunterschied zwischen, sag mal so, das, was man Lidl oder Aldi oder sonst noch irgendwo sieht. Wir haben, sag mal so, Wurzel aus dem Ausland, aus Rumänien, um genauer zu sein. Und dort hat meine Mutter von meiner Oma ein paar Samen geholt. Und ich kann sagen, das ist ein Riesenunterschied. Die Tomaten sind einfach riesig. Die sehen auch ganz anders.
Wie
und
riesig?
Schmecken definitiv auch. Wie riesig?
Ja.
Ich kann sagen, tatsächlich 250 Gramm sowas.
Eine 300, einzelne Tomate. Also genau, so Curdebœuf-mäßig.
Also ich kann sagen, wie eine kleine, wie ein Kürbis sozusagen.
Wie ein kleiner Kürbis, ja.
Genau.
Und schmeckt
genau,
aber auch.
Genau. Definitiv. Das kann ich echt sagen.
Ja, das sind ja wahrscheinlich dann gerade so die alten Sorten, von denen Herr Unverhau auch gerade gesprochen hat.
Ja, mir fällt ja gerade noch eine Frage vielleicht dazu. Warum gibt es das in Deutschland nicht ganz? Zu kaufen, sei es im Supermarkt oder vielleicht auch bei den Bauern. Ich habe es nirgendwo so wirklich gesehen. Einfach diese Riesentomaten, die extrem lecker sind, die wirklich sehr fleischlich sind. Und die sind ja auch nicht unbedingt rund. Die haben auch sehr oft so Herzensformen, ja, wie wirklich ein
Herz. Wie so eine Curdebœuf vielleicht, ne? Also vielleicht ist es das. Curdebœuf heißt ja so Rinderherz, weil die so eine Form auch haben. Ja, vielleicht kennt sich da Frau Pawelczyk oder Frau Tölle ein bisschen mit aus. Also es hat ja mit der Transportentfernung wahrscheinlich irgendwo am Ende zu tun, oder?
Ja, auch. Ich denke, das hat auch was vielleicht mit den ursprünglichen Verbraucherpräferenzen in Deutschland etwas zu tun. Also dass die Tomate eben, wenn sie frisch verzehrt wurde, als Salattomate genommen wurde oder jetzt eben auch zunehmend als Cocktail- oder Kirschtomate. So diese großen, also Beef-Tomaten heißen die ja auch, sind diese
wie
großen
Beef-Tomaten?
Beef-Tomate, ja. Also Beef wie das Rind.
Ja, wie das Rindfleisch.
Ja, genau. Ja. Die werden dann, sind nicht so verbreitet, nicht so gängig. Und ich glaube, man muss da wirklich direkt zu den lokalen Tomatenanbauern gehen, die selbst noch anbauen oder dann auch in kleinem Rahmen vertreiben. Das sind eben einfach auch ältere Sorten, die sich aber hier in Mitteleuropa auch traditionell nicht so durchgesetzt haben.
Mhm. Herr Unverhau, würden Sie das unterschreiben oder haben Sie rumänische alte Sorten auch bei Ihnen im Programm?
Ja, haben wir auch bei uns, ganz klar. Ja, die großen Sorten sind bei uns im Hofladen, sind die der Renner, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir bauen hauptsächlich Fleischtomaten an, auch für die Köche. Wir bauen nur sehr wenig Kirschtomaten und Salattomaten an. Das ist ganz interessant.
Ja, vielleicht.
Ich weiß nicht, vielleicht ändert sich das Kaufverhalten da irgendwann mal.
Ja, vielleicht ist es in Elmhorst auch anders als weiß ich nicht, woanders im Supermarkt in Deutschland.
Wir liefern unsere Tomaten ja an die Köche in Hamburg.
Ah ja. Und
die wollen die großen Fleischtomaten haben.
Ja,
okay.
Hat ja auch gerade der Herr Scherz gesagt im Beitrag, dass Curdebœuf seine absolute Lieblingstomate ist, weil die so stabil und geschmacklich voll ist. Ja.
Richtig, genau.
Ja, bloß in den etablierten Supermärkten findet man sie eben sehr selten. Ne? Das heißt, dort wird eben vor allem die Salattomate angeboten und dann eben auch die kleinfrüchtigen.
Haben Sie eine Idee, woran das liegt, Frau Pawelczyk?
Also ich kann natürlich auch nur etwas mutmaßen. Also ja, ich denke, es hängt einfach auch damit zusammen, auch mit dem mit den Produktionsstandorten, die ja oft außerhalb von Deutschland liegen. Dann werden eben große Handelsketten bedient. Also eine Salattomate ist besser zu verpacken. Die werden ja auch oft, und auch die Kirschtomaten, Cocktailtomaten, die werden ja oft auch verpackt angeboten. Das sieht dann alles sehr nett und ansprechend aus. Und viele Verbraucher wissen vielleicht auch gar nicht, dass es diese Fleischtomaten gibt. Es wollen die dann halt frisch verzehren und kaufen diese. Aber ich gebe Ihnen recht, dass natürlich professionelle Köche da einen ganz anderen Zugang haben und dann auch gerne ihre Gerichte mit diesen großfleischigen Sorten zubereiten.
Ja.
Herr Verbonku, beantwortet das Ihre Frage? Sind Sie überrascht, dass andere Leute auch gerne die großen Fleischtomaten essen?
Nee, eigentlich nicht, weil ich glaube, wer sie probiert hat, der weiß ganz genau, wie sie schmecken und dass es sich definitiv lohnt. Okay. Es ist halt schade, dass es doch nicht so verbreitet ist. Und wie der andere Herr auch gemeint hat, ich hoffe, das verbessert sich. Und ja, der Verbraucher merkt, dass es auch besser ist, irgendwie anders.
Größere, geschmacklich vollere Tomaten zu essen. Ja, wir haben ja jetzt hier schon mal die Lanze gebrochen. Vielleicht tut sich ja was. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben.
Sehr gerne. Schönen Tag noch. Tschüss.
Tschüss. Dabei ist mir gerade eingefallen, Frau Pawelczyk, als Sie gesagt haben, die Salattomaten werden ja verpackt angeboten oft. Warum ist das eigentlich so? Also ist es überhaupt sinnvoll, Tomaten zu verpacken? Weil Sie haben ja selber gesagt, die Tomate ist ein Organismus, die reift weiter, da passiert was vor der Ernte, nach der Ernte. Ist dann so eine Verpackung nicht unter Umständen kontraproduktiv?
Ja, das hat, ich denke, auch Gründen der einfachen Handhabbarkeit. Mhm. Die Verpackung ist ja nicht hermetisch, sondern es befinden sich ja, oftmals sind da so Löcher eingestanzt und sodass also auch da eine gewisse Zirkulation noch erfolgen kann. Das ist nicht bei allen Tomaten und nicht bei allen Anbietern der Fall. Also wenn man mal genauer hinguckt, gerade bei den Kleinfrüchtigen, da sind die Verpackungen dann enthalten keine zusätzlichen Öffnungen. Ich denke, es ist einfach aus Gründen der Präsentation, der Sichtbarkeit im Markt. Man möchte etwas schön präsentieren. Das sind also so Marketing-Aspekte. Also ich glaube, das sind so die Hauptgründe. Und ich selber bin eigentlich auch viel eher bereit, lose Tomaten zu kaufen, weil man die dann einfach auch besser auswählen kann und auch besser beurteilen kann, ob die Tomaten auch zum Beispiel nicht beschädigt sind oder eben unversehrt sind.
Wo wir jetzt gerade beim Thema Sorten waren, Frau Tölle, was sind das denn für Sorten, die in China angebaut werden? Also ist es die, ich sag mal, gemeine Salattomate oder ist es eine spezielle Sorte?
Nee, das ist die gemeine Salattomate und gar nicht die gemeine Salattomate, das ist extra so eine spezielle Sorte, die ist der ähnlich, die eben sich extra für diese Passata eignet einfach. Ne?
Die man gut vermatschen kann, sozusagen dann in eine Dose oder in einen Tetrapack.
Ja, man darf aber gar nicht vergessen, dass die Anbaubedingungen in China, also gerade in dieser Hauptanbauregion für Tomaten in China, in Xinjiang, die sind ideal für Tomaten. Ne? Also das Wetter ist da einfach perfekt und die brauchen zum Beispiel auch keine Gewächshäuser da. Also die Anbaubedingungen sind da sehr gut.
Also warm und wenig Regen?
Genau.
Und die Ökotest testet ja tatsächlich auch, wie der Name schon sagt, Produkte. Unter anderem auch immer mal wieder so Dosentomaten, Tomatenmark und sowas. Und da ist ja zuletzt auch wieder rausgekommen, nicht zum ersten Mal, dass manchmal in diesen verarbeiteten Tomatenprodukten Pestizidrückstände und Schimmelpilzgifte drin sind. Wie kann das denn passieren? Und wie oft passiert sowas?
Ja, also Ökotest hat zuletzt jetzt passierte Tomaten und Tomatenmark getestet und da waren die Pestizide ein geringeres Problem, sage ich jetzt mal, als die Schimmelpilzgifte. Ne? Also fast jede fünfte Passata und sogar jedes zweite Tomatenmark im Test hat ein Problem mit Schimmelpilzgiften. Und das bedeutet halt, dass irgendwo bei der Herstellung schimmelige oder zumindest mal gammelige Tomaten in die Dosen gewandert sind. Ne? Dass die Tomatenmarks nochmal stärker belastet sind, überrascht jetzt nicht, weil die ja auch stärker konzentriert sind und sich die Belastung so dann auch noch konzentriert. Also wir haben zum Beispiel auch vor 2 Jahren, glaube ich, mal Tomatensäfte untersucht. Da war das dann kein Problem mehr.
Okay. Und gibt es da keine Kontrollen oder ist es so wenig, dass es auch nicht schlimm ist, wenn man das dann isst? Also weil es klingt ja irgendwie schon ziemlich heftig, dass da Schimmelpilzgifte drin sind, möchte man ja jetzt eigentlich sich nicht in die Tomatensoße reinhauen.
Naja, also die sind auch nicht nur eklig, also die bergen schon auch ein Gesundheitsrisiko. Ne? Wir haben da 2 verschiedene Formen entdeckt, das war einmal Alternariol und Tenoationsäure. Beide sind bedenklich, sage ich jetzt mal, Alternariol, aber noch mal mehr. Das hat in Zellstudien sogar das Erbgut geschädigt. Attenuationssäure hat in Tierversuchen die Bildung körpereigener Proteine gehemmt. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen harmloser, kann aber auch langfristig zu Organschäden führen. Die Datenlage ist da insgesamt noch sehr dünn, aber es ist auf jeden Fall ein Problem und das ist auch ein Problem, was die EU auf dem Schirm hat.
Aber Grenzwerte gibt es da nicht oder regelmäßige Kontrollen?
Es gibt im Moment noch keine verpflichtenden gesetzlichen Grenzwerte für Alternaria-Toxine, so heißen die. Mhm. Es gibt seit April jetzt Richtwerte der EU-Kommission, bei deren Überschreitung, so heißt das dann immer, sind die Hersteller gehalten, die Ursachen zu ermitteln. Das ist also alles noch sehr soft, sag ich jetzt mal, und die EU sammelt auch weitere Daten. Das kann dann mittel- bis langfristig zu gesetzlichen Grenzwerten dann führen. Das ist immer so dieses Prozedere. Also die EU sieht das Problem, erkennt auch an, dass es da ein Gesundheitsrisiko gibt, aber die Mühlen der Politik mahlen da einfach langsam. Ne? Und wir von Ökotest fordern deswegen schon lange gesetzliche Grenzwerte, an die die Hersteller sich dann auch halten müssen und eben nicht Richtwerte, nach denen sie sich, wie der Name eben schon sagt, richten können oder eben auch nicht.
Oder eben auch nicht, ganz genau.
Genau. Und wir hatten eben auch zum Beispiel 5 Produkte in unserem Ökotest-Tomatenmarkt, die diese Richtwerte eben dann auch schon gerissen haben. Ja.
Ja, also da lohnt sich schon irgendwie mal sich zu informieren und darauf zu achten, was man da kauft. Oder man baut selber Tomaten an und legt sich einen Vorrat an, kocht selber ein. Das ist dann die sichere Variante wahrscheinlich. Frau Pawelczyk, Sie kennen sich ja eben auch mit der Tomate als Organismus aus. Wie gesund sind denn eigentlich Tomaten? Also wir haben ja schon gehört, die Deutschen lieben Tomaten, essen fast 30 Kilo pro Kopf jedes Jahr. Ist das denn auch gesund überhaupt?
Unbedingt. Tomate ist, sie enthält natürlich zu 90 bis sogar 96% Wasser. Aber in diesem Wasser und auch in der Trockenmasse dann oder in den Feststoffen sind natürlich viele, viele Inhaltsstoffe enthalten, die gesund sind. Also zum Beispiel Mineralstoffe, Kalium. Tomate ist relativ kaliumreich. Sie enthält aber auch viele Vitamine, insbesondere Vitamin C, aber auch B und fettlösliche Vitamine. Und sie enthält eben viele sekundäre Inhaltsstoffe wie eben Polyphenole, die viele gesundheitsfördernde Funktionen. Also Tomate ist auf jeden Fall sehr gesund. Ja.
Mhm. Und diese Vitamine, die in der Tomate stecken, also wie empfindlich sind die, wenn die Tomaten jetzt eben ein paar Tage transportiert werden oder ich die anders als Sie, Frau Pawelczyk, nicht sofort esse, sondern vielleicht noch 3 Tage liegen lasse? Gehen die Vitamine dann weg? Oder werden die weniger?
Nein, also der Zeitraum ist, glaube ich, zu kurz, dass da einen direkten Vitaminabbau erfolgt. Da müssen auch bestimmte Voraussetzungen gegeben sein. Aber die Vitamine, insbesondere die wasserlöslichen Vitamine, also wie Vitamin C, aber auch die B-Vitamine, die werden dann natürlich durch die Verarbeitung reduziert. Ne? Mhm. Also das findet natürlich schon auch beim Zerkleinern der Tomate statt.
Also schon, wenn ich die einfach nur klein schneide für einen Salat?
Ja, also da geht zum Beispiel schon Vitamin C teilweise verloren, weil da Luftsauerstoff zutritt und das Vitamin C dann oxidiert wird. Aber das ist nicht so erheblich, als dass der gesamte Gesundheitswert der Tomate dann in Frage gestellt werden sollte, weil sie eben auch diese anderen sekundären Inhaltsstoffe wie eben die Polyphenole oder auch Pektin enthält oder andere Kohlenhydrate, die als sogenannte Ballaststoffe wirken. Also die Tomate ist sicherlich nicht der herausragende Vitamin C-Lieferant,
ja, okay.
Aber sie enthält eben viele andere Inhaltsstoffe, die ich bereits nannte, die eben auch den Gesundheitswert ausmachen.
Und die bleiben auch erhalten, wenn Tomaten eingekocht werden oder ins Glas, in die Dose, in den Tetrapack weiterverarbeitet werden?
Ja, also vielleicht nicht so sehr im Tomatensaft, weil ja dann auch die Schale teilweise entfernt wird. Aber alles, was Sie ansonsten an ganzer Tomate verwerten und einkochen, da erfolgt ja auch eine Konzentration statt. Da findet ja auch eine Konzentration statt, sodass Sie dann sogar noch eine Anreicherung haben. Und diese Inhaltsstoffe bleiben dann erhalten, ja.
Leckere Diva, Tomaten essen und selber anbauen, das ist heute unser Thema. Mein Name ist Kerstin Ruskowski und meine Gäste sind Katja Tölle, stellvertretende Chefredakteurin der Zeitschrift Ökotest, Tim Unverhau, Biobauer aus Elmenhorst und Elke Pawelczyk, Professorin für Nutzpflanzenwissenschaften, zuletzt tätig an der Uni Göttingen. Schön, dass Sie alle immer noch dabei sind. Wir erweitern unsere Runde jetzt noch um eine weitere Person. Mein Kollege Thomas Meinhardt hat nämlich unser E-Mail-Postfach im Blick. Und da sind auch noch einige Fragen von Hörern und Hörerinnen angekommen. Herr Meinhardt, was wollen die Leute wissen?
Oh, so viel, dass wir wahrscheinlich ganz kurze Antworten machen müssen, damit wir alles unterkriegen.
Wir fangen mal an
mit dem Balkon in Nordlage. Da gibt ein Hörer, Herr Stück aus Kassel, einen Tipp. Sherry-Tomaten, die wachsen und reifen gut, auch wenn sie einen so sonnigen Balkon haben. Und vielleicht gibt es ja auch noch ein paar andere Sorten.
Herr Unverhau, fällt Ihnen noch was ein zum Thema Nordbalkon für Leute, also die keinen Südbalkon haben?
Sherry-Tomaten auf alle Fälle. Wildsorten gehen auch immer, aber bei Wildsorten hat man eben das Wuchsproblem, dann hast du einen Urwald auf dem Balkon.
Wildsorte heißt was genau? Dass die halt nicht so schön in die Höhe wachsen einfach.
Stark wachsende Sorten, die sehr viel Kälte und Feuchtigkeit abkönnen. Also alte, wirklich ursprüngliche Sorten. Also okay. Wir haben, und dann Wildsorten, das sind erbsengroße Tomaten, die da reifen meistens. Die sind sehr robust.
Eignen die sich auch für den Anbau, wenn man jetzt keinen Balkon hat, aber vielleicht ein großes Fensterbrett, eignen die sich auch für den Zimmeranbau?
Nein, nein. Im Zimmer, im Haus hat das nichts zu suchen, im Gewächshaus auch nicht. Eher so denn am Gartenzaun.
Okay, also fürs Zimmer gibt es keine Möglichkeiten.
Fürs Zimmer haben wir kleinwüchsige Tomaten, also Tomaten bis 25 cm Größe gibt es ja. Und die eignen sich fürs
die
Zimmer.
Die kann man auch komplett einfach drinnen anbauen, hinter der Wohnzimmerfensterscheibe quasi?
Genau so ist es. Wir haben auch Tomaten, die nur 18 cm groß werden, die können Sie auf den Tisch stellen, als Blume.
Und muss ich da dann drinnen auf irgendwas achten? Also, dass ich oft genug lüfte zum Beispiel, damit die Tomate auch genug Sauerstoff bekommt? Oder ist leider viel Licht.
Viel Licht. Problematisch, Sie brauchen viel Licht, ja.
Okay, also auch drinnen viel Ganze Licht.
Auch drinnen viel Licht, ja, das ist ein Problem.
So, gehen wir wieder von drinnen nach draußen. Frau Rütz aus Nürnberg sagt, regional ist nicht immer nachhaltig. Auch Tomaten im Umland oder aus dem Umland der Städte wachsen oft in Düngerflüssigkeit. Also das regional, da denkt man immer, ja, das ist dann beim Bauern um die Ecke. Aber das ist dann nicht so, oder? Wie schaut es aus mit der Düngung im Umland?
Ja, das weiß ich nicht. Frau Pawelczyk, also, kennen Sie sich damit aus? Oder ist es auch der Herr Unverhau, der da gerade einsteigen wollte?
Es gibt natürlich den Anbau auf Steinwolle, klar. Das sind aber größere Unternehmen, die für die Supermärkte produzieren. Wenn Sie normalerweise im Hofladen oder regional kaufen, dann haben Sie keinen Steinwolleanbau. Dann sind die in der Erde angebaut, wie bei uns auch. Wir haben gewisse... wir sind ein Demeter-Verband, da hast du deine Vorgaben. Da arbeiten wir mit Kompost. Das ist unser Hauptdüngerlieferant.
Also kein Düngerflüssigkeit, wie man nein, das so nein. kennt, die auf dem. Ja. Aber gut, das ist bei Ihnen, das ist ja durchaus bei anderen Bauern, die für Supermärkte anbauen, anders.
Großbetriebe. Genau,
da geht es ja jetzt letztlich um den Bio-Anbau bei Ihnen, ne? Und dann noch Demeter, also nochmal ein bisschen strenger. Im konventionellen Anbau ist es natürlich tatsächlich so, da hat die Hörerin recht, dass da auch Kunstdünger und Pestizide angewendet werden. Ja.
Wie schaut es aus mit der Lagerung? Wo lagert man die Tomate am besten? Im Kühlschrank, vielleicht in heißen Sommertagen nur oder nicht im Kühlschrank? 2 Wochen Tomaten ohne Geschmack, schreibt Manfred Meyer, die lagere ich 1 Woche im Heizraum. Dann bekommen sie auch Geschmack.
Oder eine Banane daneben liegen, das hatten wir ja eben schon mal. Frau Pawelczyk, was ist der Top-Tipp?
Es gibt interessante Lagerungsmöglichkeiten, wie ich gerade höre. ja, also ich würde nach wie vor sagen, Raumtemperatur oder wenn man die Möglichkeit hat, einen anderen, kühleren Raum. Früher gab es ja Speisekammern oder Keller. Wenn man da die Möglichkeit hat, dann kann man die auch dort lagern. Und dann kann man die auch länger als eine Woche lagern, natürlich immer unter ständiger Aufsicht sozusagen.
Immer mal wieder gucken, wie sie aussieht, die Tomate. Ja.
Den richtigen Geschmack, schreibt Regina Dünser, entwickeln Tomaten erst so bei 80 Grad. Also gekocht ist dann oft besser als frisch geschnitten, oder? Wie unterscheidet sich eine gekochte, gebratene Tomate im Geschmack von einer frischen?
Auch eine interessante Frage.
Ja, ja, wobei man eben dazu sagen muss, dass das, was während des Kochprozesses abläuft, natürlich oder des Bratens natürlich nicht mit den mit der Zusammensetzung einer frischen Tomate und deren Aromastoffgehalten vergleichbar ist. Also während des Kochens und Bratens laufen ja Umsetzungsprozesse ab, die dann zusätzlich den Geschmack bestimmen.
Und normalerweise fügt man ja auch noch irgendwie Salz, manchmal Zucker, aber man fügt halt noch was hinzu beim Kochen normalerweise. Ne?
Das, richtig,
die was Tomate dann die bleibt nicht alleine vom Geschmack her.
Also richtig, was dann den Geschmack auch noch in eine bestimmte Richtung bringt oder ihn verstärkt. Also wir haben ja vorhin auch den Beitrag des Koches, mit dem Sie da zusammengearbeitet haben, gehört. Ja. Und der hat ja auch gesagt, warum er bestimmte Gewürze zugesetzt. Also das kann man nicht so ganz vergleichen. Die frische Tomate hat eben einen diesen typischen Tomatengeschmack, dieses typische Tomatenaroma. Und das wird durch Verarbeitungsprozesse einschließlich des Würzens dann natürlich verändert und beeinflusst.
Wie schaut es eigentlich aus mit dem Strunk, der in der Mitte ist? Manche Hörer sagen, den schneidet man immer raus. Im Restaurant, im Salatbuffet ist aber oft mit drin. Spielt das eine Rolle beim Geschmack oder vielleicht auch für die Gesundheit?
Ja, es würde mich auch interessieren, Frau Pawelczyk, das ist, glaube ich, auch immer noch eine Frage an Sie. Also man sagt ja, das ist giftig, aber wie giftig ist es wirklich?
Also der Strunk, der im Inneren ist, das ist, also ich würde ihn nicht als unbedingt giftig ansehen, sondern man würde dann sozusagen den Stielansatz natürlich entfernen. Den würde man wahrscheinlich nicht mitessen. Alles andere ist unbenommen nicht gesundheitsschädigend. Und im Gegenteil, es enthält ja auch noch eben Hemicellulosen oder Pektin, also das, was wir auch als Ballaststoff bezeichnen, und ist dadurch sogar noch eine gesundheitliche Aufwertung.
Also würden Sie sagen, die Mühe muss man sich nicht machen, da so einen Keil rauszuschneiden?
Nein. Würde ich sagen, muss man nicht. Manche haben natürlich persönliche Präferenzen, die stört das, weil ja dieser Strunk, so wie Sie ihn bezeichnen, der vielleicht ein bisschen fester ist. Aber man muss ihn nicht rausschneiden.
Okay. Wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, Frau Schachroff, die gerne mit Tomaten kocht, glaube ich. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie wollen was erzählen zum Thema Tomaten kochen oder haben eine Frage? Erfahrung
gut,
teilen.
Eine Frage, eine Anregung. Ich muss mich kurz fassen, ist in der Ihrer Sendung.
Also, alles gut, kein Problem. Die zwei Minuten
der,
haben wir noch.
In der Kindheit diese Beef-Tomaten gegessen und verschiedene Sorten direkt aus dem Garten.
Ja.
Ich habe eine italienische Abstammung, aber in Rumänien, und die wachsen in Klöster und überall diese Beef-Tomaten. Die schmecken wunderbar, die sind groß, hat Herr Verbonku angeregt, der kommt selbst aus Rumänien.
Ja, ganz
und,
genau.
Und natürlich die Restaurants. Ich hatte nicht die Chance, als Kind wollte ich Köchin werden. Mhm. Ich habe irgendwas mit Literatur gemacht.
Irgendwas mit Literatur ist auch gut.
Das ist kein Widerspruch, Nein. So, und jetzt sind die natürlich empfindlich beim Transport, die großen Tomaten. Also das, was Ihr Züchter vom Demeter gesagt hat, ist wunderbar, er bietet sie an. Das heißt, die kleinen Produzenten, klein in Anführungszeichen, die können sich hier lokal anbauen. Weil für den Transport eine große Tomate wirklich sich nicht lohnt. Ja? ist schlechter zu transportieren. Wissen Sie, was die Frau Pawelczyk gesagt hat, nicht? Anbieter, Discounter, Kleinverpackung. Ja. Ja. Und meine Vorschläge wären, die großen Tomaten, falls man sie von diesen kleinen, sicher im Internet bei Demeter kann man, wenn man angibt, Biftomate beziehen, ja, und die sind wunderbar, weil man sie auch als Fleischersatz kochen kann, mit verschiedenen Füllungen, also man kann sie vegan oder auch schonend, ja, als
oder auch nicht vegan.
Oder auch nicht vegan. Ja. Also ich bin jetzt ein Flexitarier, so, ja. Aber ich esse auch, natürlich die Flexitarier essen nicht dreimal am Tag ein Beefsteak, ja.
Ja, sondern aber eine Beeftomate könnte man stattdessen aber nehmen.
Aber eine Beeftomate, die ja, können Sie dreimal am Tag essen. Und die kann man füllen, zum Beispiel, ich sagte Ihrer Mitarbeiterin, mit Pilze. Natürlich muss man die Pilze, ob die Champignons oder Pilze sind, getrennt oder Steinpilze. Mhm. Man muss sie getrennt zubereiten, die Füllung,
ja,
mit Kräuter und Knoblauch oder je nach Geschmack.
Und nehmen Sie dann die Beeftomate frisch, um die zu füllen, oder wird die auch nochmal gekocht oder gebacken?
Die muss frisch genommen werden, aber ich gebe trotzdem Frau Pawelczyk
ein Tipp.
Ich weiß nicht, Frau Pawelczyk. Also in der übrigen Welt, Entschuldigung, wir haben jetzt auch die hohen Temperaturen und das ist sehr wichtig, dass wir viel mehr Tomaten, weil das ist sehr gut für den Organismus und so weiter, Zucchini und so weiter und weniger Fleisch. Und dort in den anderen Ländern sind die Temperaturen sehr hoch. Also wollen die Leute die Tomaten kalt essen, so wie Zitronen. Diese Zitronenlimonade aus Italien, ja, bei 50 Grad wollen sie keine warme Tomate, ja, auch nicht in Zimmertemperatur. Also man
aber kann, das ist ja am Ende auch ein bisschen Geschmackssache, ne, ob man die Tomaten jetzt frisch
nein,
oder
sie
gekocht
brauchen
ist.
Das, entschuldigen Sie, bei 50 Grad sind sie fertig, sie brauchen etwas Kaltes.
Ja, verstehe ich.
Und dann tun sie die Tomaten kurz vor der Zubereitung einiger Zeit im Kühlschrank. Das heißt, sie können die Aroma behalten, aber dann vor der Zubereitung Salat und so weiter, tun Sie in den Kühlschrank, dann holen Sie sie raus, dann sind sie kalt. Ja?
Okay.
Oder Tomaten-Eis, einen Salat machen und mit natürlich frisch gepressten, kalt gepressten Olivenöl.
Auch eine gute Idee, Frau Schachow. Vielen Dank. Das sind sehr viele schöne Ideen.
Wir fühlen, wie gesagt, die Frische und was sehr wichtig ist, die Mitte der Tomate entfernen, okay?
Ich danke Ihnen, Frau Schachow. Ich glaube, wir haben sehr viele Tipps mitgenommen. Wir müssen jetzt hier mal weitermachen, damit vielleicht auch noch andere Fragen zum Tragen kommen. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag.
Ja, andere Frage wäre im Gewächshaus, unter Glas, unter Folie oder nur im Freiland. Also auch im Gewächshaus kann man ja Bioqualität erreichen. Wie sollte das Gewächshaus aussehen oder ist das nur die Notlösung?
Ja, das ist, glaube ich, wieder der Herr Unverhau, ne?
Gewächshaus perfekt. Genau. Das Gewächshaus, ich würde die Tomaten direkt in den Boden setzen. Es gibt auch welche Menschen, die machen Töpfe und stellen die ins Gewächshaus. Das empfehlen wir nicht. Wir empfehlen direkt in den Boden zu setzen, lockerer Boden. Und dann kann man auch die schönen Fleischtomaten da prima reif bekommen.
Okay.
Sehr gut.
Und wenn man auf dem Balkon so etwas Regenschutz braucht.
Der Balkon hat ja immer Regenschutz, ist ja oben im
ja,
Dach,
je nach
kommt drauf Balkon, an. Ja. Ja.
Je nach Balkon.
Je nach Balkon, genau. Ja. Aber man hat ja eine Wand, die Wand reicht ja aus.
Okay, die dann das an die Wand stellen.
Genau, und da würde ich dann keine Fleischtomaten nehmen, sondern Salat- und Kirschtomaten.
Mhm. Wenn man jetzt alte Sorten hat, hier hat jemand gesagt, eine ganz alte Sorte sei die Humboldt-Tomate, von der man sagt, dass der Humboldt sie aus Südamerika mitgebracht hat. Also das
sind Wildtomaten, genau.
Wildtomate, genau, das war das andere Stichwort. Können Sie da noch etwas zu sagen? Bekommt man die heute noch?
Humboldt, die bekommt man natürlich. Es ist eine Wildtomate und sie ist nicht ganz so interessant vom Geschmack her, finde ich jetzt. Hat auch nicht so viel Ertrag, aber es ist eine Sorte, die wir auch führen, ja.
Wir haben noch eine Hörerin, die angerufen hat, Frau Hafner. Und Sie haben, glaube ich, eine Frage in diesem Bereich, ob Tomaten auch giftig sein können.
Ja, hallo.
Hallo, guten Morgen.
Meine Frage ist, es sind ja Nachtschattengewächse, Tomaten, genau wie Kartoffeln, Pflanzen auch.
Richtig.
Und bei Kartoffeln habe ich immer gelernt, grüne Stellen muss man unbedingt abschneiden, die sind giftig. Und auch Tomaten, wenn sie grün sind, sind sie unreif und damit giftig. Meine Frage ist jetzt, die bunten Tomaten haben ja nun auch grüne Bereiche. Wieso sind die nicht giftig?
Und es gibt ja auch grüne Tomaten, tatsächlich.
Das stimmt, das
gibt es auch. Grünreife Tomaten gibt es, genau.
Genau, ja. Also Okay. Ich sehe schon, Herr Unfahrer, damit kennen Sie sich auch aus. Möchten Sie antworten?
Unreife Tomaten, das mit den Giftstoffen, das Solanin, da kennt sich Frau Pawelczyk wahrscheinlich besser aus.
Glaube ich auch,
aber,
ja.
Aber grundsätzlich gibt es auch reife grüne Tomaten. Ja, die reifen, die bunten Tomaten haben auch grüne Stellen und wenn sie ausgereift sind, haben die natürlich kein Solanin mehr. Entschuldigung.
Okay.
Ja, Frau Pawelczyk, ja. Dann.
Ja, das kann ich so unterstreichen. Also unreife Tomaten enthalten natürlich mehr Solanin, also das sind ja diese giftigen Glykoalkaloide. Und wenn die Tomaten ausgereift sind, dann ist das eigentlich nur noch ein Minimum oder zu vernachlässigen. Was bei Tomaten aber nicht ganz unbedenklich sein kann, wenn man zum Beispiel Tomatenkerne zerkleinert. Da befinden sich ja auch diese Glykoalkaloide und die können dann durchaus zu Beschwerden führen. Das ist in der Regel nicht der Fall, aber wenn man jetzt zum Beispiel selbst Tomatensaft herstellt, das im Mixer vielleicht macht und dann die Kerne zerkleinert, die sollte man dann vielleicht auch vorher entfernen.
Weil die auch manchmal so ein bisschen grün sind. Das ist das tatsächlich dann auch? Das Grüne,
die sind
oder?
Nicht unbedingt grün, aber die enthalten die Glykoalkaloide.
Also einfach. Was drin ist tatsächlich im Tomatenkern.
Was drin ist in diesen Samen, ja.
Okay.
Die nächste Frage geht wahrscheinlich...
Frau Hafner, vielen Dank. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage.
Dass es grüne, reife Tomaten gibt, ist eine neue Erkenntnis für mich, ja.
Ah, okay, ja,
die
das
nehme ich
ist
mit.
Gut.
Dankeschön.
Wunderbar. Dann noch einen schönen Tag für Sie.
Die nächste Frage geht dann wahrscheinlich an Frau Tölle. Da geht es um die Bio-Siegel. Und hat Bio auch was zu tun mit den Arbeitsbedingungen der Tomatenpflücker? Es gibt ja aus Spanien oder auch aus Italien oftmals Berichte, dass Schwarzarbeiter oder illegal in den Ländern lebende Männer und Frauen unter sehr schlechten Bedingungen dort leben und Tomaten pflücken. Wie schaut es aus mit dem Bio aus Spanien, aus Italien oder aus anderen Teilen der Welt?
Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Also was man bei der ganzen Frage, wie man denn jetzt italienische Tomaten erkennt, vergisst, ist, dass eben auch in Italien im Tomatenanbau nicht alles rosig ist, ne? Also sicher ist das ökologisch vorteilhafter, Tomaten aus Italien zu kaufen als aus China. Aber es gibt eben nicht nur in China menschenrechtliche Probleme, ne? Also gerade im Süden Italien gibt es jede Menge dieser Probleme, da pflücken viele illegale Migrantinnen und Migranten, oft aus Afrika, die Tomaten, die leben in Ghettos ohne fließend Wasser, die arbeiten für einen Hungerlohn. Also das vergisst man eben bei dieser Frage, ne? Dass selbst wenn die Tomaten italienisch sind, dann löst es nicht alle Probleme. Ein Biosiegel allein löst diese Probleme leider auch nicht, weil es da keine Vorgaben gibt für diese sozialrechtlichen Standards. Es gibt einzelne Bioverbände, wie zum Beispiel Naturland, die dann da auch Vorgaben machen, aber ein Biosiegel allein spricht da leider nicht für.
Gibt es denn Fairtrade-Bananen gibt es ja, aber gibt es auch Fairtrade-Tomaten?
Oh, das ist mir nicht bekannt. Also ich kenne Fairtrade-Kaffee und Kakao und Bananen natürlich. Das sind so die klassischen Bereiche. Tomaten glaube ich nicht, aber ich will auch nichts Falsches sagen jetzt.
Gibt es denn das Fairtrade-Siegel auch innerhalb von Deutschland überhaupt für Produkte? Wissen Sie das, Frau Tölle?
Das geht ja da immer um den Anbau in fernen Ländern.
In fernen Ländern, ne?
Genau, ja. Also menschenrechtliche Probleme in der Form, wie wir sie jetzt in China haben oder in Süditalien. Also es geht immer hauptsächlich um Süditalien, nicht um Norditalien. Mhm. Die haben wir in Deutschland ja nicht.
Wie ziehe ich am besten selber Tomaten aus Samen, wenn ich nun eine Sorte habe, die mir besonders gut schmeckt, wo immer sie auch herkommt? Wie zieht man selber Samen?
Das ist ganz einfach. Die Samen rauspulen, in ein Glas reinfüllen, in ein Einwegglas oder sowas, Wasser drauf. ein paar Tage stehen lassen, damit das gärt. Damit wird die Keimschale angekratzt, dann auf dem aus dem Sieb aufspülen und auf ein Stück Papier trocknen. Wenn sie getrocknet sind, dann sind die eigentlich sehr lange haltbar. Können Sie nächstes Jahr aufstellen.
Okay. Die Bodenbeschaffenheit. Sie haben ja eben gesagt, auch im Gewächshaus lieber selber in den Boden pflanzen als in Töpfe. Aber wie muss die Bodenbeschaffenheit sein? Welche eignen sich? Oder gibt es Sorten, die sich für bestimmte Böden eignen und andere wieder nicht?
Der Boden ist immer der gleiche eigentlich. Wichtig ist, dass er locker ist. Wir brauchen für Tomaten und andere Gemüsearten halt sehr lockeren Boden. Also wenig Lehm drin.
Okay. Mhm. Und dann düngen wie? Am besten?
Düngen, eine Handvoll Tomatendünger rein. Ne? Also wenn man nicht mit Kompost düngt, sondern mit normale Erde aus dem Markt kauft, aus dem Gartenmarkt. Der ist ja meistens schon, hat einen hohen pH-Wert und ist gut aufgedüngt. Aber eine Handvoll Tomatendünger noch rein und dann reicht das eigentlich für die Vegetationsperiode. In Töpfen würde ich immer noch einmal flüssig nachdüngen, einmal die Woche.
Und wie ist es mit dem Ausgeizen? Das hört man ja auch immer wieder bei Tomaten, dass man sich da kümmern muss und halt so Triebe abbrechen, damit die anderen Triebe mehr Nährstoffe bekommen. Wie würden Sie da vorgehen? Ich persönlich weiß nämlich immer nicht, wo ich genau was und wie viele abbrechen soll.
Ist auch nicht schwierig. Buschtomaten, Ampeltomaten und kleinwüchsige Tomaten werden gar nicht ausgegeizt. Ausgegeizt werden die Stabtomaten. Mhm. Man kann zwei oder drei Triebe stehen lassen, wenn die Tomaten weit auseinander stehen. Meistens stehen sie aber dicht zusammen und dann würden wir eigentlich immer ausgeizen. Das fördert den Ertrag ein bisschen und sorgt natürlich auch dafür, dass da mehr Luft durch die Tomate wandert und dann die Krankheit nicht so stark auftreten.
Und ich habe auch mal gehört, Jungpflanzen streicheln hilft denen beim Wachsen. Machen Sie das, Herr Unverhaut?
Streicheln? Wir sprechen mit unseren Tomaten und wir streicheln sie.
Das würden Sie auch empfehlen. Da merken Sie auch einen Unterschied, wenn Sie mal mit einer weniger geredet haben.
Liebe deine Tomate. Genau. Nein, das ist für einen selber, glaube ich, eher.
Ah, okay. Ja.
Das Gefühl und Genuss gehen ja oft zusammen. Und deshalb vielleicht jetzt noch eine letzte Frage. Manche sagen ja, ich esse die Tomate am liebsten im Sommer, wenn sie richtig reif ist, wie ich die Erdbeere im Frühjahr und den Spargel in der Spargelzeit esse. Wie schaut es aus mit den Tomaten? Die gibt es ja das ganze Jahr immer nur wirklich überall. Wo sollten die im Winter herkommen? Was ist die beste Zeit?
Im Winter kommen die ja meistens aus den südlichen europäischen Ländern, jedenfalls bei uns. Und da sind die bissfesten Datteltomaten, würde ich empfehlen. Das sind Cherries und die sollen bissfest sein. Nicht die runden, die sind meistens grün gepflückt, aber die bissfesten, die werden später gepflückt, weil die nicht so schnell weich und gammelig werden. Und das ist ein guter Hinweis für Wintertomaten.
Und die Wintertomaten und die Schale. Die Schale ist oft viel zu hart, bemängeln Hörer. Ist das eine Vorgabe des Handels, damit die besser haltbar und transportierbar sind? Oder warum werden viele Tomaten so hart gezüchtet?
Nur sortenbedingt. Und ja, klar, ist das die Vorgabe vom Handel. Aber manchmal ist auch eine harte Schale gar nicht so schlecht. Wenn ich die noch ein paar Tage liegen lasse, ist sie eigentlich ganz gut. Harte Schalen kommen auch durch unterschiedliche Bewässerungen. Wenn jetzt der Hobbygärtner zu Hause mal mehr, mal weniger gießt, dann wird die Schale auch härter. Gleichmäßige Bewässerung ist sehr wichtig bei den Schalen.
Ja, das war's schon für heute vom Marktplatz zum Thema leckere Diva, Tomaten essen und selber anbauen. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Tim Unverhau, Biobauer aus Elmenhorst, Elke Pawelczyk, Professorin für Nutzpflanzenwissenschaften, zuletzt tätig an der Uni Göttingen, und Katja Tölle, stellvertretende Chefredakteurin der Zeitschrift Ökotest. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, meine Fragen und die der Hörerinnen und Hörer zu beantworten. Vielen Dank auch an Thomas Meinhardt und das Team vom Hörer in Telefon und an die Kolleginnen und Kollegen in der Technik und Regie.